Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Müssen wir bald alle eine FFP2-Maske tragen, wenn wir in den Supermarché gehen oder mit der Bahn fahren oder mit dem Bus? Oder müssen wir vielleicht um 20 oder 21 Uhr wieder zu Hause sein, weil es eine Ausgangssperre gibt bis zum nächsten Morgen? Die Corona-Maßnahmen könnten noch härter werden in Deutschland, als sie bisher sind. Die PolitikerInnen machen sich eben Sorgen über diese Mutation aus Großbritannien und sie sehen, dass die Zahl der Neuinfektionen und der Toten nach wie vor zu hoch sind. Karl Lauterbach von der SPD erklärt im frischen Podcast vom Update am 18. Januar, warum zum Beispiel FFP2-Masken aus seiner Sicht sinnvoll wären.
Was sich zeigt, dass bei dieser neuen Variante die Ansteckung so viel größer ist. Nicht, weil die Betroffenen mehr Viren also im Rachen haben, in der asymptomatischen Phase, sondern weil einfach viel weniger Virus reicht, damit man sich überhaupt infiziert. Und das bedeutet, dass man mit der Alltagsmaske das nicht in den Griff bekommt.
Weiteres Thema bei uns: Wie könnt ihr fit bleiben, ohne Hanteln, ohne Beinpresse oder ohne Joggen? It's magic. Ihr braucht dafür überhaupt nichts, was schwer ist oder irgendwas wiegt. Eigentlich reicht euer Kopf, sagt Mentaltrainer Thomas Dold.
Es gibt zum Beispiel ein bekanntes Beispiel, Silbermedaillengewinner Frank Busemann, der war schwer verletzt und konnte keinen Hochsprung machen. Der hat sich ganz viele Hochsprungvideos angeguckt und ist quasi ohne Training Bestleistung gesprungen.
Mehr Infos in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ob der Lockdown verlängert wird, das ist nicht mehr die Frage. Es geht eher darum, in welchen Bereichen die Maßnahmen noch strenger werden. Darüber wird morgen beraten beim Bund-Länder-Treffen. Heute hat sich schon das Corona-Kabinett getroffen, um auszuloten, was weitere Maßnahmen sein könnten. Noch mehr Homeoffice, FFP2-Masken beim Einkaufen, im Supermarché, gegebenenfalls sogar Ausgangssperren, ist alles in der Diskussion und ist auch etwas, was Karl Lauterbach fordert, Gesundheitsexperte der SPD. Herr Lauterbach, Sie fordern das, weil Sie ja Sorge haben vor der Mutation des Coronavirus, die aus Großbritannien nach Deutschland gekommen ist, die noch ansteckender ist. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass sich diese Variante nicht noch weiter ausbreitet?
In der Tat ist es so, dass die Variante B117 aus England sehr viel ansteckender ist als die bereits bekannte und auch sehr ansteckende Variante. Das Ansteckungsrisiko muss man sich also wie folgt vorstellen, wenn man es jetzt über den ganzen Monat also berechnet. Dann ist also die neue Variante 6 bis 8 Mal so ansteckend. Das ist wirklich sehr deutlich am Tag ungefähr 6%, aber das rechnet sich dann hoch. Und wenn ich das über den ganzen Monat rechne, dann hätte ich 6 bis 8 Mal so viele Fälle, wenn ich die neue Variante hätte im Vergleich zur alten Variante. Das kann man sich so vorstellen wie eine Sprungmutation. Das heißt, da hat sich sehr viel gleichzeitig geändert. Das Virus ist einfach schlicht viel ansteckender.
Das heißt, die Inzidenzzahlen würden, wenn sich diese Mutation jetzt weiter verbreiten würde, dann auch schlagartig erhöhen?
Genau. Also zunächst bekommt man das gar nicht mit. Und zwar deshalb, weil die alte Variante etwas zurückgeht, die neue wächst. Das sieht dann zunächst einmal aus, als wenn man noch in stabilen Verhältnissen wäre. Mhm. Und plötzlich explodieren dann die Fallzahlen und das muss dringend verhindert werden. Das kann übrigens also weltweit ein Problem werden. Mit dieser sehr radikalen Verschärfung und durch eine große Mutation bedingt, hatte kein Experte gerechnet.
Dann lassen Sie uns doch mal gucken auf diese Forderungen. Also inwieweit würde ein härterer Lockdown denn dabei helfen, diese Ausbreitung der Mutation zu kontrollieren? Sie fordern zum Beispiel eine Ausgangssperre für 3 Wochen. Aber ein Großteil der Menschen bewegt sich doch tagsüber, nicht abends oder nachts. Also was würde das helfen oder bringen?
Sagen wir erstmal, also wieso muss man jetzt noch etwas Zusätzliches machen? Wieso muss man verschärfen? Wir sind mit dem R-Wert, den wir derzeit haben, in dem Bereich, dass wir die alte Variante in den Griff bekommen, aber die neue Variante wächst. Wenn wir jetzt verschärfen, dann könnten wir erreichen, dass die alte Variante deutlich sinkt, aber die neue Variante stabil bleibt, also nicht schrumpft, aber auch nicht wächst. Und das muss das Ziel sein, weil die neue Variante in Deutschland wahrscheinlich bisher 1% nur der Fälle ausmacht. Das ist das Ziel der Verschärfung. Und das ist ein Bündel aus Maßnahmen. Wir können da erneut auf die Erfahrungen in England zurückgreifen, weil die Engländer haben sehr schnell also gehandelt und sehen jetzt auch die neue Variante, hat man dort in den Griff bekommen. Und da waren eben mehrere Maßnahmen sehr wichtig. Sehr bedeutsam war ein sehr verbindliches Homeoffice. Sehr wirksam, muss man leider sagen, war erneut die Schulschließung. Das ist offenbar von größter Bedeutung. Und wichtig wären auch abendliche Ausgangssperren, weil abends treffen sich die Leute noch privat und bei diesen privaten Treffen kommt es immer wieder zu Übertragung.
Wie wichtig ist der Punkt FFP2-Masken? Das ist ja auch etwas, wo Sie sagen, das sollte man verpflichtend machen oder sollte es geben für einen Einkauf eben im Supermarkt oder in Bussen und Bahnen, wenn man da unterwegs ist. Würde natürlich voraussetzen, dass wir hier genug FFP2-Masken haben. Haben wir die?
Wir können diese produzieren, wir haben die Produktionskapazität, aber erstmal, weshalb ist das so wichtig? Was sich zeigt, dass bei dieser neuen Variante die Ansteckung so viel größer ist, nicht weil die Betroffenen mehr Viren also im Rachen haben in der asymptomatischen Phase, sondern weil einfach viel weniger Virus reicht, damit man sich überhaupt infiziert. Und das bedeutet, dass man mit der Alltagsmaske im Zug oder meinetwegen in der Bahn oder auch in Geschäften das nicht in den Griff bekommt, muss man ganz ehrlich sagen, weil hier genügt ganz wenig Virus, beispielsweise durch einen Luftzug, den man einatmet, um sich schon anzustecken. Das ist einfach pro Virus ansteckender und somit genügen weniger Viren für den Einzelnen, sich zu infizieren.
Und deshalb also die höhere Schutzfunktion raten Sie durch die FFP2-Maske. Okay, lassen Sie uns, Herr Lauterbach, noch auf einen Punkt gucken, und zwar auf das Testen auf diese Mutation. Also bei deutschen Laboren ist es ja so, dass sie bisher nicht so häufig darauf getestet haben, anders als in Großbritannien. Da wird es, glaube ich, bei jedem 15. Corona-Test gemacht. Jetzt hören wir heute die Meldung aus dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen, dass es da eine mögliche neue Mutation gibt. Die Bundesregierung hat jetzt gesagt, sie will die Labore verpflichten, eine Gensequenzierung zu machen, also eben auf diese Mutation, vor allem erstmal auf die auf Großbritannien eben zu untersuchen. Sind wir da insgesamt nicht ein bisschen spät dran?
Das stimmt, aber an Kritik oder also Notengebung beteilige ich mich nicht. Also wir sind da spät dran und wir müssen jetzt reagieren. Und das passiert eben, indem also deutlich mehr sequenziert werden soll. Hier würde es reichen, wenn man beispielsweise jede 20. Probe sequenziert. Das wäre eine gute Maßnahme und dafür sind die rechtlichen Gegebenheiten ja längst beschlossen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch passieren.
Herr Lauterbach, danke Ihnen fürs Gespräch. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, warum aus seiner Sicht ein härterer Lockdown sinnvoll wäre, um die Mutation des Coronavirus kontrollieren zu können, hat er im Deutschlandfunk Nova Update erklärt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Was passieren würde, das war klar für ihn und genauso ist es dann auch gekommen. Alexei Nawalny ist gestern zurückgekehrt nach Russland und direkt am Flughafen in Moskau festgenommen worden von der russischen Polizei. Seit heute Nachmittag ist klar, dass ein Gericht ihn verurteilt hat zu 30 Tagen Haft. Nawalny habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, so begründet das die russische Justiz, und zwar als er in Deutschland gewesen ist, um sich gegen seine Vergiftung behandeln zu lassen. Thilko Gries ist unser Korrespondent in Moskau, hat mehr Infos für euch im Update in Deutschlandfunk Nova. Thilko, 30 Tage Haft, weil Nawalny gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll, sagt das Gericht. Worauf beziehen die sich da?
Die beziehen sich auf ein Urteil, das schon mehrere Jahre alt ist, und damals wurde Nawalny zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das waren mehrere Jahre und diese Bewährungsstrafe, die endete, und bei einer Bewährungsstrafe, muss ich dazu sagen, muss man nicht in ein Gefängnis, sondern kann weiter sich frei bewegen. Man muss allerdings immer wieder sich melden. Jedenfalls war das eine Auflage. Man muss sich melden bei einer Behörde. Und das soll Nawalny mehrere Male nicht gemacht haben, allerdings auch schon bis zu seiner Vergiftung und eben auch dann nach seiner Vergiftung. Nawalny hat gesagt, Freunde, also zumindest nach seiner Vergiftung, ich habe hier eine Adresse in Deutschland. Wenn ihr was möchtet, könnt ihr da hinschreiben. Das hat den russischen Behörden nicht ausgereicht. Ja, und deswegen kommen jetzt diese Konsequenzen sozusagen auf ihn zu. Heute ging es, das muss ich noch ein klein bisschen einschränken, ging es nicht direkt um diese Frage, was machen wir jetzt mit diesem Verstoß gegen Bewährungsauflagen, sondern es ging eigentlich nur um die Frage, wo verbringt er die nächsten Wochen? Und das Gericht hat entschieden, er bleibt jetzt in so einer Art in Untersuchungshaft oder Polizeigewahrsam. Und dann wird über diese eigentliche Frage noch entschieden. Und da steht dann zur Debatte, diese Bewährungsstrafe von vor ein paar Jahren nochmal zu nehmen, diesen Zeitraum und umzuwandeln in eine reale Gefängnisstrafe. So, und das ist dann schon etwas bedrohlicher, aber die Entscheidung fällt dann erst frühestens Anfang Februar.
Okay. Russland hat ja nach wie vor Zweifel daran, dass Nawalny vergiftet worden ist, obwohl mehrere Untersuchungen das ja eben belegt haben, von unterschiedlichen Laboren auch. Wird es denn einen Prozess eigentlich geben in Russland, der dann eben diese Vergiftung aufklären soll?
Ich denke nicht, dass es den geben wird. Einfache Begründung. Russland hat da inzwischen auch schon einige Fristen verstreichen lassen. Inzwischen kann man auch gar nicht mehr so einfach Ermittlungen aufnehmen. Aber diese Ermittlungen sind eben auch im August, als es noch ganz frisch war, oder September, als es auch noch relativ frisch war, eben gar nicht erst aufgenommen worden. Russland argumentiert, man brauche dazu Ermittlungsergebnisse der deutschen Behörden, also Untersuchungsergebnisse aus der Charité zum Beispiel oder die Art und Weise, wie die Bundeswehr in ihrem Bundeswehrlabor in München nachgewiesen hat, dass es sich bei der Vergiftungssubstanz um den chemischen Kampfstoff Novichok handeln soll. Manches davon ist Deutschland oder sind die deutschen Behörden bereit zu teilen und etliches andere eben auch nicht. Aus meiner Sicht begründet das aber überhaupt nicht, weshalb die Russen nicht selber zum Beispiel in Omsk ermitteln, dort, wo es mutmaßlich zu dieser Vergiftung gekommen ist. Also das haben sie einfach nicht unterlassen und das halte ich für politisch gesteuert und für politisch so gewollt.
Jetzt gibt es ja auch schon politische Reaktionen, nämlich aus der EU, auch aus den USA. Das sind zahlreiche Forderungen, dass Nawalny bitte sofort freigelassen werden muss. Wie reagiert die russische Regierung darauf?
Gar nicht oder kaum. Also der Präsident reagiert erstmal gar nicht und das ist auch ganz üblich, dass er nicht sofort auf so etwas reagiert. Ich glaube, es wird schon wahrgenommen, dass wenn in Berlin der Regierungssprecher sagt, also von Merkel sozusagen ausrichten lässt, dass man Nawalny freilassen solle. Aber bewirken wird es erstmal gar nichts. Also ich denke, da tut sich nichts. Das haben wir auch in den letzten Monaten und Jahren eigentlich auch immer gesehen. Bei, naja, vergleichbaren Fällen gab es jetzt in der Form nicht. Aber so diese, wenn Europäer sich hinstellen oder Amerikaner sich hinstellen und irgendwas fordern, dann ist das für die russische Führung zwar irgendwie nicht angenehm, auch wenn sie dann in so Gesprächen, direkten Politikergesprächen darauf angesprochen werden, dann ist das auch nicht besonders angenehm. Aber es führt nicht dazu, dass sie ihre Politik ändern.
Danke dir für die Infos, Thielko. Der Kreml-Kritiker Nawalny ist zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Aktuelle Infos dazu von unserem Korrespondenten Thielko Gries.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei den Australian Open, da gibt es ja im Moment ein Riesenproblem. Über 70 Spielerinnen und Spieler sind in Quarantäne wegen Corona. Die haben nämlich, um dahin zu kommen, in unterschiedlichen Flugzeugen gesessen, in denen jeweils mindestens eine infizierte Person dabei war. So, und mit dem Training fürs Turnier, das jetzt ja eigentlich stattfinden müsste, würde, ist also nicht. Das wird nichts. Jetzt kann man natürlich sagen, ist schade. Man kann es auch versuchen, positiv zu sehen, also zumindest so aus unserer Warte aus, weil eigentlich geht es denen jetzt so wie den meisten von uns, ne? Also wir sitzen ja auch alle zu Hause im Lockdown und wollen eigentlich gerne fit bleiben. Wie macht man das denn jetzt? Also Fitnesstraining, obwohl wenig Platz da ist und vielleicht auch wenig Sportgeräte und so weiter und so fort. Unser Reporter Martin Krinner hat dazu heute einen Sport- und Motivationstrainer befragt. Und der hat rausgefunden, dass die Quarantäne für eine deutsche Spielerin ganz besonders schlimm sein dürfte.
Eigentlich war das Ganze ja ganz anders geplant. Angelique Kerber hat heute ihren 33. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und den wollte sie ursprünglich auf dem Tennisplatz verbringen, in Melbourne. Klar, große Party wäre sowieso nicht drin gewesen, aber wenigstens so ein paar Bälle hin und her schlagen, um sich anständig auf das anstehende Grand Slam Turnier vorzubereiten. Das hätte doch zumindest drin sein müssen. Aber Pustekuchen. Dieser Punkt geht an Corona. Tja, und noch ein paar Zahlen. So wie Angelique Kerber geht es momentan 72 Spielerinnen und Spielern. Am 8. Februar soll es aber trotzdem bei den Australian Open losgehen. 21 Tage haben die Tennisprofis also noch und rein rechnerisch passt das dann schon noch mit der Teilnahme. Aber die nächsten 14 Tage dürfen die Betroffenen ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Sie dürfen noch nicht mal die Tür aufmachen, um sich mit Leuten auf dem Flur zu unterhalten. Von einer anständigen Vorbereitung kann da also nicht die Rede sein.
Im Tennis hat man schon immer, glaube ich, eine gewisse gute Grundfitness. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein wichtiges Turnier. Und es gibt Leute, die bereiten sich speziell auf dieses Turnier vor. Und das wird sicher physisch Auswirkungen haben. Wichtiger ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht tatsächlich, wie gehen die Leute mental da damit um?
Meint Thomas Dold. Er hat diverse Male den Treppenlauf im Empire State Building gewonnen, hat als Coach Athleten zu den Olympischen Spielen begleitet und arbeitet heute unter anderem als Mentaltrainer. Und den Frust der Spieler, den kann er gut nachvollziehen. Trotzdem sieht er eine Chance, diese 14 Tage quasi Knast für die eigene Fitness zu nutzen.
Falls ich mir vorstellen können, was da auf dem Trainingsplan ist, was beim Tennis sicher hilft und auch vielen anderen, falls da jemand auch Lust hat oder gar das Schicksal zu Hause teilt, ist ein Tabata-Training. Das heißt, man macht 20 Sekunden volle Kanne Belastung, 20 Sekunden Pause. 20 Sekunden volle Kanne Belastung, wieder 20 Sekunden Pause und das insgesamt 3 oder 4 Minuten, je nachdem, wie man ist. Und es ist ultra anstrengend, aber extrem wirkungsvoll. Und wenn man dann den Kopf raushält in die kühle Winterluft, dann hat man das Gefühl, man hat vielleicht sogar wirklich was gemacht.
Und als Übungen im Tabata-Training empfiehlt er die alten Klassiker. Kniebeugen, Hampelmänner, Liegestütze oder auf der Stelle laufen. Aber das Ganze halt mit Vollgas.
Man kann theoretisch auch Arm kreisen, das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, da fällt einem irgendwann auch der Arm ab. Aber vielleicht gibt es ein paar Handballer, die da gut drin sind.
Womit die Tennisprofis wahrscheinlich keine allzu großen Schwierigkeiten haben werden, das ist die Versorgung mit Trainingsgeräten. Hanteln, Gummibänder, vielleicht hat der eine oder die andere sogar ein Ergometer auf dem Zimmer stehen. Falls das aber nicht da sein sollte, kann man sich auch anders behelfen.
Es hat jeder irgendwie eine Flasche zu Hause oder irgendwie ein Gefäß, das ein halbes Kilo, Kilo oder ein bisschen mehr wiegt. Und sich damit quasi flach auf den Boden zu legen, Hände und Füße nach oben zu machen und sich die Flasche quasi vorne vor dem Kopf mit ausgestreckten Armen zu übergeben und dann mit ausgestreckten Armen wieder hinterm Kopf, das ist noch eine richtig gute Übung für den Rücken. Und das ist wahrscheinlich auch ein Trainingsbereich, der jetzt gerade, wenn man viel zu Hause rumsitzt, echt hilfreich ist.
Neben diesen Methoden, den Körper fit zu halten, meint Thomas Dold aber, dass für die Spieler die mentale Vorbereitung extrem wichtig ist.
Es gibt zum Beispiel ein bekanntes Beispiel, Silbermedaillengewinner Frank Busemann, der war schwer verletzt und konnte keinen Hochsprung machen. Der hat sich ganz viele Hochsprungvideos angeguckt und ist quasi ohne Training Bestleistung gesprungen.
So, Frank Busemann war jetzt natürlich kein Tennisspieler, sondern Zehnkämpfer. Aber letztlich ist das bei allen Sportarten eigentlich gleich, meint Thomas Dold.
Und von dem her, Zeit, irgendwelche Top-Tennisspieler anzugucken, haben die Leute jetzt auf jeden Fall. Vielleicht gucken sie sich einfach mal noch ein paar Mal die letzten Ausgaben von den Australian Open an. Wer weiß, Mentaltraining ist ein wirksames Mittel, manchmal sogar wirksamer wie physisches Training. Vielleicht kommt der ein oder andere mit einer richtig guten Technik zurück. Und um den Körper hochzufahren, was es wirklich braucht, reicht bestimmt auch eine Woche.
Also, Angelique Kerber hat bestimmt schon bessere Geburtstage gefeiert als heute, aber Kopf hoch. Das Virus hat zwar so ein paar Punkte gemacht, aber der Matchball, der ist noch lange nicht gespielt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wirst du nicht eingeladen, kannst du nicht mitreden. Scheiße, ne? Oder? Naja, ich weiß nicht. Seit dem Wochenende gibt es ja Clubhouse. Das ist eine neue App und die kann man eben nur nutzen, wenn man eingeladen wurde. Ich kann also nicht mitreden, aber wir haben zum Glück jemanden gefunden, der uns ein bisschen mehr über diese App erzählen kann. Es ist ein kleiner Hype darum entstanden, so in der Tech- und Medienblase. Unser Kollege Moritz Metz hat viele, viele Stunden in dieser App verbracht. Moritz, erklär uns mal, was ist bei Clubhouse los gewesen? Was passiert da?
Ja, das ist eine Mischung aus Twitter und Live-Podcast, den man nicht zurückspulen kann. Man kann sich auch vorstellen wie ein großes Clubhouse, ein Haus zum Chatten, wo ganz viele verschiedene Räume sind, aber eben nicht mit Text, wo man so tippt, sondern mit Stimmen und das alles live. Diese Räume kann man selber anlegen oder auch einfach anderen beitreten, die es schon gibt. Es gibt dann auch so ganze Clubräume, die dann schon regelmäßig immer wieder auftauchen. Und letztlich ist es dann, als würde man einem Podcast oder einer Radiosendung zuhören, aber man kann eben die Hand heben, wenn man was sagen möchte und wird dann von den ModeratorInnen auf die Sprecherbühne gehoben normalerweise. Und dann ergibt sich eben ein endloser Dialog mit teilweise über 1000 ZuhörerInnen.
Ein endloser Dialog, wie schön. Wer ist denn da dabei? Also wen trifft man denn da so?
Also da trifft sich jetzt, gerade am Wochenende, als ich dann da bis nachts um 3 da drin war, trifft sich vor allem die Netz-Early-Adopter-Szene, so die Leute, die halt 2008 schon Twitter irgendwie zuerst entdeckt haben und auch diese Venture-Capital-Leute, die dann über ihre Investments reden und so weiter. Es liegt natürlich auch daran, diese Clubhouse-App aus San Francisco ist schon bei ihrem Start im Frühjahr mit 100 Millionen Dollar bewertet worden, obwohl da nur 1500 User waren. Jetzt sind es auf jeden Fall mehr. Es treffen sich aber im Deutschen jetzt eben so Werbeleute, Influencer, Twitterer, aber auch so ein paar Promis, Dunja Halali, Christian Lindner, Joko Winterscheid oder auch so der Fußballer André Schürrle. Da war ich heute Mittag in so einer Gruppe, die heißt Mittagspause im Regierungsviertel, wo sich halt Leute, die so in der Politik arbeiten, austauschen. Plötzlich war da Thomas Gottschalk auch mit dabei. Das probieren jetzt halt gerade viele aus und reden auch eher so Meta über die Chancen und Perspektiven von Clubhouse. Insgesamt wird es aber auch langsam ein bisschen inhaltlicher.
Okay. Ich möchte gerne noch mal mehr wissen, Moritz, zu diesen Räumen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also wie macht man das? Die muss man sich anlegen? Hast du das schon mal gemacht?
Ja, also das ist gar nicht so schwierig. Man legt eben den Raum an. Meiner hieß Anne Will Watch Along und das war ein Watch Along, also eine begleitende Gruppe zu der Fernsehsendung Anne Will gestern Abend, wo eben Söder, Esken, Habeck und Co. über politische Themen, über Corona und die CDU diskutiert haben. Und wir haben das sozusagen versucht als Second Screen, wo man dann eben das Ganze kommentiert, vielleicht auch ein bisschen lästert. Und es fiel relativ schwer, aber mit dieser Handvoll von Personen dann gleichzeitig sich auf das, was im Fernsehen gesagt wird, zu konzentrieren und was in der Gruppe passiert. Aber es war ganz interessant, dass wir danach dann ganz interessante Feedbacks hatten. Dann war da auch ein Redakteur, der selber Fernsehsendungen plant, drin. Schauten sogar verschiedene PolitikerInnen vorbei und dann war auch jemand, der selber schon mal in einer Talkshow war, in diesem Raum und hat dann von seinen Erfahrungen erzählt, wie man sich auf so eine Talkshow vorbereitet und so weiter. Und wir haben auch gelernt, dass die PolitikerInnen in den großen Talkshows sich auch gerne die Haare schneiden lassen, in der Maske nämlich, bevor die Sendung losgeht. Deswegen haben die immer so wohlfrisierte Haare. Na und jedenfalls ist es halt ganz nett, wie bei Twitter, dass man plötzlich mit Leuten, die man sonst nicht kennt oder mit denen man nicht in Kontakt wäre, in Kontakt kommt und sich über Themen austauscht. Aber so ein Watch-Along funktioniert nicht so gut, eher so eine Aftershow vielleicht.
Ja, das klingt für mich auch noch so ein ganz klein bisschen anarchistisch. Also jeder, der irgendwie mal gerade Interesse hat oder was sagen will, kann das halt eben da machen. Also es klingt auf der anderen Seite auch interessant natürlich und toll, was man alles erfährt. Aber wie immer bei solchen neuen Sachen natürlich auch Kritik. Wo hakt es da noch? Was sind die Punkte?
Ja, also der erste wäre, dass es wie so ein englischer Herrenclub eben sehr elitär ist. Man braucht eine Einladung von jemand, der da schon drin ist. Das ist wie bei den Lords, die früher auch nur ihre Freunde eingeladen haben. Es gibt auch tatsächlich irgendwie weniger Frauen als Männer, aber es gibt zumindest keine Frauenfeindlichkeit, sondern gute Manieren. Auch dieses ganze Thema mit den Trollen und den Spinnern und die ja viele soziale Medien dann überfluten und zuspammen, das ist noch kein Thema da. Durch dieses Einladungssystem gibt es dann auch so eine Art Haftung des Paten, der einen einlädt und man muss auch seine Telefonnummer angeben. Wirklich vertraulich ist es nicht. Und es gibt auch noch ein Datenschutzproblem. Das ist das dritte Problem. Und zwar, um mitmachen zu können und um andere einladen zu können, muss man sein Telefonbuch mit der App teilen. Und das ist schon eine komische Sache. Mein Telefonbuch teile ich sehr, sehr ungerne, gerade mit irgendeinem kalifornischen Startup. Keine Ahnung, was die damit anfangen. Aber so funktioniert das eben zumindest, dass man dann nur vertrauenswürdige Leute einlädt, die man halt auch in seinem Telefonbuch hat.
Moritz Metz hat sich die neue App Clubhouse angeguckt, was man da alles machen kann, wie es funktioniert, und er hat es euch erklärt im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, was man so alles macht, wenn man mehr zu Hause ist, ne? Also man macht es zumindest mehr als sonst. Gewürze im Schrank sortieren zum Beispiel, Kleiderschrank ausmisten, mit neuen Lebensmitteln herumexperimentieren oder renovieren. Also so richtig all in, ne? Mit neuer Farbe an der Wand und so. Das kann gut gehen. Oder auch nicht. Dann ist das Blau vielleicht doch zu blau, was ihr euch da ausgesucht habt. Oder das Rot verträgt sich dann nicht mit dem Sofa und dem Teppich. Es ist kompliziert. Jetzt im Lockdown Nummer 2 haben die Baumärkte geschlossen. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht hinrennen und sich irgendwie Farbe besorgen. Wenn ihr trotzdem diesen inneren Drang verspürt, unbedingt die Küche zu streichen oder euer Schlafzimmer oder das Wohnzimmer, könntet ihr Farbe ja online bestellen. Ne? Ja, wie ihr da den richtigen Ton trefft und ob ihr ihn überhaupt treffen könnt. Ich habe drüber gesprochen mit der Künstlerin und Farbdesignerin Friederike Tebbe aus Berlin. Friederike, Farbe online bestellen, um eine komplette Wand zu streichen. Daumen hoch von dir oder eher nicht?
Farbentscheidung zu treffen oder Farben auszuwählen via Internet geht eigentlich fast gar nicht.
Was ist das Problem dabei? Ist es einfach die Sache, dass der Bildschirm, über den ich mir das ja dann online zwangsläufig angucken muss, dass das einfach nicht die Farbe widerspiegelt, wie sie dann eben an der Wand tatsächlich auch aussehen würde?
Na klar, also das ist eins der Hauptprobleme. Also allein schon von der Farbwiedergabe ist alles, was am Bildschirm ist, ist eine ganz andere Farbwiedergabe, die hat mit der Körperfarbe, wie sie nachher an der Wand aufgetragen wird, nichts zu tun. Das ist eine RGB-Darstellung und Lichtfarbe und das andere ist nachher Körperfarbe.
Körperfarbe heißt
ja,
das?
Ja, das heißt so.
Du hast
das ist eine Farbe, auf die das Licht fällt, während die Farbe am Bildschirm quasi wird, jetzt mal grob dargestellt, hinterleuchtet.
Okay.
Ja, dann nehme ich die Farbe, nachher fällt das Licht auf die Farbe. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt.
Ja.
Der Lichteinfall ist nämlich entscheidend für die Wirkung einer Farbe.
Mhm.
Das ist schon innerhalb eines Raums ein Unterschied, ob ich halt eine verschattete Wand habe, ob ich Nord, West, Süd, frag mich nicht, was für ein Lichteinfall habe. Dann kommt das Kunstlicht, verändert die Farbe auch.
Mhm.
Und, nächster Punkt, Kontext, also meine hier vorhandene Nachbarschaft in meinem Raum, ja, die Dinge, die dort schon sind oder was ich noch für Farben im Raum habe, was ich für einen Boden habe zum Beispiel, das beeinflusst die Wirkung der Farbe, die ich nachher an die Wand bringe, auch ganz stark. Ja?
Das klingt jetzt so, wie du es erklärst, ja erstmal dann doch relativ kompliziert. Wir wollen es ja gar nicht so kompliziert. Wir wollen es ja gar nicht so kompliziert machen.
Ist aber ganz einfach.
Ja, genau, was rätst du denn? Wie kann man es sich einfacher machen? Also das haben wir jetzt alles verstanden.
Genau,
man muss also unterschiedliche Sachen berücksichtigen.
Ja,
und was mache ich dann?
Berücksichtigen, ja, dann am allerbesten mit Farbmustern oder alles, was man in die Hände bekommen kann, das einfach mal ausprobieren. Das können Schnipsel sein, die man sich anguckt und anhält, wenn man vorher denkt, ach, ich hätte jetzt irgendwie gelb, fände ich cool, weil man es im Internet gesehen hat, an Beispielen. Und dann geht man auf die Seiten der Hersteller. Also so große Firmen wie Caparol und Brillux und so weiter bieten nämlich einen Musterservice an und such mir da halt Töne, die mir, bleibt mir ja nichts anderes übrig in Corona-Zeiten, an Bildschirm quasi dem entgegenzukommen scheinen.
Die dem ähneln, okay.
Genau.
Mhm.
Und die kann ich dann dort nämlich bestellen.
Mhm.
So, dann Muster, also Papiermuster. Ja?
Wenn du jetzt sagst, man soll eben mit ja, weiß nicht, irgendwelchen Farbschnipseln, die man noch hat, einfach mal vor die Wand halten und gucken.
Ja.
Ich weiß, es gibt auch noch so Apps, die einem so die Wandfarbe dann zum Beispiel mit den eigenen Möbeln zeigen. Hast du ja auch schon gesagt, das macht eben auch nochmal einen Unterschied, wie die Farbe dann wirkt. Was sagst du? Hilft das tatsächlich weiter?
Also diese Apps sind wirklich niedlich. Da habe ich ja auch einige, aber das ist wirklich nur
wenn man Langeweile hat.
Ja, also dann denkt man, hey, vielleicht sollte ich tatsächlich mal in Rot ausprobieren. Also das geht eigentlich nicht, kann man sich ja auch denken. Ja, ein Raum, der hat eine Tiefe, der verschattet, dann eben ist er punktuell belichtet oder so, das fällt da natürlich alles flach. Die machen das ja nur auf rein zweidimensionaler Ebene. Ja. Und ich würde, wenn es richtig wichtig ist, tatsächlich den Lockdown abwarten und ansonsten ist wirklich ein probates Mittel, ist, sich kleine Muster zu bestellen. Entweder Papier oder wenn ich jetzt bei Farrow & Ball, Little & Green und diesen etwas schickeren Herstellern bin, dann gibt es kleine Mustertöpfchen, dann kann ich die anstreichen und gucken, wie mir das gefällt. Und die haben in ihren Programmen sowieso dann nur 4 Gelbtöne oder 3 und dann nehme ich mir halt die 3 und kostet so ein kleiner Topf 5 € und streiche die dann halt mal an die Wand.
Friederike Tebbe ist Farbdesignerin und bevor ihr wilde Farbexperimente macht bei euch zu Hause, vielleicht dann doch besser warten, bis ihr die Farbe in echt sehen könnt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.